Schön, euch zu sehen. Gestern war die Hochzeit von Johanna und Marco. Und ich soll einen Dank ausrichten. Nein, nicht von der Familie von Johanna, nicht von der Familie von Marco. Ich soll euch einen Dank ausrichten von ihrem Vater. Gott hat sich unglaublich gefreut, dass ganz viele von euch mitgeholfen haben und ihr kleinen Teil beigetragen haben, dass seine Kinder gestern heiraten konnten, so wie sie sich gewünscht haben. Und ich soll jedem Einzelnen von euch einen Dank ausrichten. Einen Dank von Gott, der sagt, hey, wenn du letzte Woche jemandem gern ein Widerwort gegeben hättest, aber du hast es nicht, weil ich dir wichtiger bin, danke dir. Wenn du in der letzten Woche etwas getan hast, was nicht unbedingt deiner Art entspricht, aber du hast es getan, weil du wusstest, dass ich es gut finde, ich danke dir. Ich möchte euch einfach sagen, dass Gott die kleinen Dinge sieht, die wir jeden Tag tun, die Dinge, die niemand sonst wahrnimmt. Wenn du heute hier warst und du bist Teil eines Aufbauteams und du hast Zeugs hier hochgeschleppt, weil du sagst, ich tue es für Gott, dann sagt Gott, ich sehe das. Danke. Deswegen an jeden Einzelnen von euch erstmal vorneweg ein Dank von Gott dafür, dass ihr sagt, Herr, ich tue es für dich. Whatever I do, ich tue es für dich. Herr, wir sind heute Morgen hier, um von dir zu hören, um dich besser zu verstehen, um verändert zu werden in dein Ebenbild. Herr, wir wollen dich verherrlichen und dich verherrlicht sehen und dir alle Ehre geben. Und wir bitten dich, verändere du uns. Gib uns Ohren zu hören. Gib uns ein Herz zu verstehen. Lass uns nicht nur Hörer deines Wortes sein, sondern auch Täter. Herr, ich bitte dich, dass du sprichst, Herr, und dass wir das hören, was du möchtest, dass wir hören heute Morgen. Amen. Heute beginnt eine neue Predigtreihe. Die neue Predigtreihe heißt Verheißungen, Gottes Versprechen für seine Kinder. Verheißungen, Gottes Versprechen für seine Kinder. Das ist meine erste Frage an euch, ist jetzt einfach mal für euch nachdenken. Welche Verheißung kennst du von Gott? Welche Verheißung hat er dir schon gemacht? Was hast du in seinem Wort gelesen? Was fällt dir ein? Du musst es nicht laut sagen, aber bring das einfach mal so hoch, so ins Vorderhirn oder so, irgendwo präsent. Ich hole jetzt etwas weiter aus, ich möchte euch ein Erlebnis erzählen, das mit Verheißungen zu tun hat. Wir waren jetzt einige Wochen im Rosengarten. Und wer es weiß oder auch nicht, ich liebe es eine Stunde davor, das Gebet vor dem Gottesdienst. Und deswegen bin ich auch immer dort, gar nicht, weil ich muss, sondern weil ich es echt liebe, einfach da zu beten. Und ich war da und im Rosengarten, im Keller des Rosengartens meinethalben, und da waren diese Räumlichkeiten und ich habe gebetet. Und ich war so überwältigt. Ich war überwältigt davon, was Gott tun kann. Und hey, der Rosengarten ist noch nicht mal was Besonderes. Aber wir waren im Trafohaus und wundersam, wir sind im Stadthaus und wundersam. Und viele von euch wussten vor mir, dass wir in den Rosengarten gehen. Das habe ich munkeln hören und habe mir gedacht, oh mein Gott, du bist Teil des Leitungsteams und du hast keine Ahnung. Und habe erst mal irgendwo gefragt, sag mal, stimmt das, wir sind im Rosengarten? Und ich dachte, ja klar, das ist alles schon völlig hier am Laufen. Und dachte, okay, jetzt weiß ich es auch. Wir waren im Rosengarten, wir sind wieder hier. Es kann sein, dass wir übernächste Woche in dem Stall sind. Man weiß es nicht, aber für Gott ist kein Ding unmöglich. Und wir gucken manchmal auf Umstände und wir beten wie wahnsinnig für Umstände. Und Gott sagt, hey, das ist für mich kein Problem. Ich kann euch, wenn ich will, mit einem Fingerschnippen ins Stadthaus bringen. Das hätte ich mir nie getraut, zu glauben, dass ich Gottesdienst im Stadthaus feiern werde. Aber Gott hat gesagt, ey, das mache ich. Und wir waren im Rosengarten. Mag für euch kein großes Ding sein, für mich ist es ein Riesending. Ich dachte, hey, wir haben Gott gefeiert im Rosengarten. Im Rosengarten. Versteht ihr? Wow. Und das ist nix. Das bedeutet Gott nicht, Gott sagt, oh, ihr seid am Ende der Fahnenstange angekommen. Ihr wart schon mal im Keller des Rosengartens. Gott hat so viel mehr. Und Gott möchte so viel mehr tun. Und das hat nichts mit Gebäuden zu tun. Wenn du Apostelgeschichte liest, 3000 Leute bekehren sich an einem Tag. Hey, die mussten, der Schatten von wer war es, Petrus? Petrus, der auf Leute gefallen ist, die waren geheilt. Es geht so viel mehr. Aber was ist mir noch aufgefallen, als ich da im Rosengarten war? Das passiert mir gar nicht so oft, erstaunlicherweise. Ich hatte einen immensen Respekt vor meiner Aufgabe als Leitungsteam. Und zwar nicht einen positiven Respekt, sondern ich hatte Angst. Ich stand da und habe mir gedacht, oh Herr, bin ich ein Saul oder bin ich ein David? Sind mir Menschen wichtiger oder bist du mir wichtiger? Bin ich wirklich integer? Wäre ich integer? Was wäre, wenn sich 3000 Leute bekehren würden? Ab wann würde ich glauben, dass das alles wegen mir ist oder wegen uns oder wie auch immer? Weil wir es sind. Ich habe Panik bekommen. Was ist, wenn wir wirklich wachsen würden und wir würden viele Leute werden und dann kommen Leute und sagen, hey, ich habe aber diesen Lebensstil und habe ich dann den Mut zu sagen, sorry, aber dieser Lebensstil ist mit der Bibel nicht vereinbar. Obwohl ich dich mag, daran liegt es nicht. Aber das, was du tust, das findet Gott nicht gut. Es tut mir leid. Bin ich stabil genug, Gott nachzufolgen oder knicke ich ein und gucke ich auf Menschen? Wie integer bin ich? Und als ich dann eher, ich würde das nicht als gottgewollte Furcht, sondern eher panisch da saß und mir gedacht habe, oh, vielleicht brauchen wir andere Leiter, vielleicht gibt es bessere Leute, die das machen könnten, hat mich Gott an einen Vers erinnert und er hat getroffen. Und ich habe Josua gelesen, Josua 1, 7 bis 9, Josua geht immer. Und da steht drin, sei nun getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Es ist manchmal ganz angenehm, wenn man von Gott liebevoll zurechtgewiesen wird. Habt ihr bemerkt, da sind zwei Verheißungen drin? Ich sag's euch gerne nochmal. Wenn du dich an mein Wort hältst, dann wird dir dein Tun gelingen und sei getrost und unverzagt. Der Herr, dein Gott, ist allem mit dem, was du tun wirst. Es ist nur die Frage, was ist eine Verheißung? Was bedeutet das jetzt? Und darf ich diese Verheißung für mich in Anspruch nehmen? Und das wollen wir jetzt gemeinsam angucken. Und die erste Frage bei allem ist, was um Himmels Willen ist eine Verheißung Gottes? Was bedeutet das, wenn wir eine Verheißung bekommen? Und eine Verheißung ist eine Zusage Gottes, die er in seinem Wort gemacht hat. Das ist eine Verheißung. Oder eine Verheißung ist ein auf die Zukunft gerichtetes Versprechen Gottes. Verheißungen sind tatsächlich auch relativ häufig an eine Bedingung geknüpft. Die findet ihr in seinem Wort. Ich mache euch ein Beispiel. Epheser 6,2 steht drin und die beziehen sich auf das vierte Gebot. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Und dann, auf das es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Ja? Wenn du willst, dass es dir wohlgeht und du lange lebst auf Erden, ehre Vater und Mutter. Wenn du Vater und Mutter nicht ehrst, hast du keinerlei Anspruch darauf, Gottes zweiten Teil hochzuhalten und zu sagen, du hast aber gesagt, dass es mir wohlgeht und dass ich lange lebe auf Erden. Ja? Da ist eine Bedingung dran. Und jetzt müsst ihr euch Josua vorstellen. Also ich komme immer wieder ein bisschen zu Josua zurück. Ich mag den einfach. Josua steht da. Da ist ein Land, das er einnehmen soll, das unglücklicherweise schon besiedelt ist. Dieses Land ist nicht einfach nur leere Wüste, sondern da wohnen schon Leute. Da wohnen schon Leute und die haben Wagen und die haben, ja, die sind auch nicht unbedingt willig, jetzt sofort zu gehen. Vor diesem Land ist ein Fluss. Nicht nur ein kleines Flüsslein, nein, es ist der Jordan und der hat Hochwasser. Fehlenderweise ist da keine Brücke. Hier ist dein Volk. Du stehst da und du sagst, hey, der Herr hat mir geboten, wir gehen jetzt darüber, wir nehmen dieses Land ein. Josua, wenn er ein vernünftiger Leiter war, guckte sich das erstmal an und hat sich gedacht, wow, das macht man nicht mal eben so. Ja, ich gehe nicht mal eben so über einen Fluss drüber in ein Land, das zufällig schon besiedelt ist, sag, hi, hier bin ich, alle sagen, alles klar, wir sind weg und gehen. Er wusste, das hat was, da muss Gott dabei sein. Er war verantwortungsvoll, er hat hier ein Volk, das gerade eben Jahre um Jahre um Jahre durch die Wüste marschiert ist und er hat dort ein Volk drin sitzen, das Wagen hat, das bereits Fuß gefasst hat, das nicht irgendwo ermüdet ist oder ermattet ist von der Wüstenwanderung, sondern ja, die kampfesstark und mutig sind und die dastehen und sagen, wir werden nicht einfach hier gehen. Weil er musste sich wirklich sagen, habe ich das von Gott gehört? Wenn ja, go for it. Wenn nein, lass es. Das könnte auch das Ende von Israel sein. Aber er wusste, ich habe das von Gott gehört. Und was brauchte Josua? Josua brauchte etwas, auf das er gucken konnte, unabhängig von dem, was er tatsächlich sah. Er brauchte etwas, an das er sich ganz festhalten konnte und reinklinken konnte und festmachen konnte, unabhängig von der Tatsache, dass der Fluss da war, dass das Land besiedelt ist. Er brauchte ein Versprechen Gottes. Weil er wusste, wenn du sagst, Herr, dann wird es passieren. Er brauchte ein Versprechen Gottes. Gott spricht. Oder besser gesagt, Gott sprach und es ward. Josua brauchte Gottes unumstößliches Wort und er hatte es. Und Gott hat ihm gesagt, sei unverzagt, ich bin mit dir. Halte du dich an mein Wort und es wird dir gelingen. Und deswegen konnte Josua so etwas Abstruses machen, wie zu sagen, wir werden durch diesen Fluss durchmarschieren. Ohne Brücke. Deswegen konnte er da echt festmachen, weil er hatte eine Verheißung Gottes. Er hatte ein Versprechen. Und es gibt auch ein ganz tolles Beispiel im Neuen Testament. Erinnert ihr euch? Sturm, Jünger im Boot, Jesus kommt auf dem Wasser dahergelaufen. Und Petrus steht da und er sagt zu Jesus, Moment, wortwörtlich, befiehl mir, zu dir zu kommen. Und dann sagt Jesus, weil er einfach Jesus ist und weil er sagt, ja, ich helfe dir, dein Kleinglauben, komm. Und weil Petrus dieses Wort hatte, dass er gesagt hat, Jesus hat gesagt, ich soll kommen. Deswegen konnte er über Wasser laufen. Aber er ist nicht einfach nur aus dem Boot rausgestiegen, sondern er sagt, befiehl mir, das, sag mir, dass ich das tun soll. Dann kann ich auf dich gucken, dann gucke ich auf das, was du gesagt hast, weil dein Wort steht. Und Jesus sagt, ja, komm. Und er geht auf dem Wasser. Gottes Wort ist uneingeschränkt kraftvoll. Glaubst du das? Ich habe jetzt keine Bibel da, sonst würde ich sie so hochheben. Aber wenn ich den Kindle hochhebe, bringt das auch nichts. Wenn Gott es verspricht, dann wird es passieren. Benutzt du deine Bibel so? Ist dir das klar? Das sind nicht nur nette Ideen, das sind nicht nur Gedanken, das ist nicht was, damit du besser einschlafen kannst, wenn du das abends liest. Das ist Gottes Wort. Wird passieren. Auf Gottes Verheißungen, die in der Bibel stehen, können wir uns hundertprozentig verlassen. Ja, wenn du im Sturm bist und du siehst nichts mehr und alles ist Chaos, blick auf Gott, guck auf Gott, schau auf die Verheißungen in Gottes Wort für dich. Schau auf diese Verheißungen. So wird es kommen. Punkt. Das ist Gottes Wort. Benutzt du Gottes Wort so? Bist du dir bewusst, dass Gottes Wort heißt, das ist Gottes Wort, das ist mein Versprechen, so wird es sein, Punkt. Ja? Kräftig nicken, wenn du das wirklich glaubst? Gut. Verheißungen Gottes, Versprechen Gottes helfen uns, im Glauben zu wandeln und nicht im Schauen. Weil dadurch wird uns klar, hey, das, was ich sehe, und wenn das ein Jordan ist und wenn das ein schon besetztes Volk ist, das ist nichts im Vergleich zu meinem Gott. Und wenn mein Gott sagt, dann ist das alles Peanuts. Dann ist das alles nicht wichtig. Wenn mein Gott sagt, wichtig ist, du musst wissen, was dein Gott sagt. Also, jetzt wisst ihr, was ist eine Verheißung? Eine Zusage Gottes? Ein auf die Zukunft gerichtetes Versprechen Gottes, häufig mit einer Bedingung verknüpft. Was ist eine Verheißung nicht? Eine Verheißung ist kein biblischer Zauberspruch und sollte auch auf keinen Fall so angewandt werden. Ein netter Mensch hat mir vor langer Zeit ein Buch geschenkt, das ungefähr so hieß, das ist nicht der Originaltitel, die passende Verheißung für jeden Tag. Und ich habe mich sehr dagegen gewehrt, weil das hatte für mich was enorm Zauberspruchmäßiges. Mir geht es so, bzzzt, bzzzt, du aber sagst, bzzzt, deswegen. Eine Verheißung ist kein Zauberspruch. Die erste Frage, die wir uns immer stellen müssen, ist diese Verheißung für mich? Und die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, ist, erfülle ich auch die Bedingungen dieser Verheißung? Ja, ehre ich meine Eltern nicht? Sollte ich nicht mich darauf stellen und sagen, ich möchte lange leben in meinem... Das ist nicht gut. Was ist eine Verheißung noch nicht? Eine Verheißung ist nicht auf dieses Leben begrenzt. Das klingt erstmal als ist okay. Ewiges Leben gibt es erst, wenn du gestorben bist. Oder wenn Jesus wiederkommt. Wahrscheinlich ersteres. Totenauferstehung wird auch erst passieren, wenn du schon tot bist. Verheißungen sind nicht auf dieses Leben begrenzt. Es kann sein, dass Gott zu dir sagt oder dass du in seinem Wort liest, ja, dass es dir gut gehen wird. Und dir geht es aber gerade nicht gut. Es ist nicht gesagt, dass es dir morgen gut geht. Es ist nicht gesagt, dass es dir in der Woche gut geht. Gott hat nicht nur unser jetziges Leben im Blick. Gott sieht nicht nur diese 50 bis 70 bis 90 Jahre, die du hier auf Erden lebst. Sondern Gott sieht dich jetzt schon und sagt, Steven, du hast ewiges Leben. Diese 80 Jahre sind enorm wenig. Mach nicht so ein Theater. Versteht ihr, was ich meine? Wir gucken auf das Jetzt und Hier und wir sagen, das muss jetzt sofort anders werden, sonst bist du kein guter Gott. Und Gott sagt, ich sehe dein ewiges Leben. Und vielleicht bist du gerade in einer schwierigen Situation, aber sie ist gut für dich. Gesehen auf dein ewiges Leben, es ist sehr gut für dich. Noch eines Letztes. Proklamationen sind keine Verheißung. Es gibt manchmal höre ich das oder habe es selber schon getan und es war sehr zerstörend. Ich habe das Wort falsch angewendet. Ich habe zum Beispiel sowas gelesen wie Psalm 118, 17, da steht drin, und da schreibt David, ich werde nicht sterben, sondern leben und von den Taten des Herrn erzählen. Das ist eine super Bibelstelle, aber es ist keine Verheißung. Versteht ihr, es gibt aus meinem eigenen Leben, es gab mal jemanden, von dem war ich, der war krank und ich war davon überzeugt, dass Gott ihn heilen wird. Und ich war davon überzeugt und ich habe solche Proklamationen, ich werde nicht sterben, sondern leben und von den Tagen des Herrn erzählen, die habe ich genommen und habe sie zu Verheißungen umgedreht. Er sagt, in deinem Wort steht aber, er wird nicht sterben, sondern er wird leben und er wird von den Taten des Herrn erzählen. In deinem Wort steht aber, er wird leben. In deinem Wort steht aber, er wird leben. Und ich habe den Fehler gemacht, dass ich das als ein Versprechen Gottes angesehen habe. Und die Person ist tatsächlich gestorben. Und ich war zerstört, weil ich gefragt habe, dann kann ich ja gar nichts mehr glauben. Was soll denn das mit den Verheißungen? Ist ja toll, wenn man ein Versprechen hat und dann bringt es das nicht. Und dann hat mir Gott ganz liebevoll gezeigt, dass er mir das nie versprochen hatte. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns sagen, Proklamationen sind keine Verheißungen Gottes und so sind sie auch nicht anzunehmen. Wie ist das jetzt mit den Verheißungen? Gelten Verheißungen Gottes an Israel auch für uns? Ich meine, wir stehen da und wir sagen, okay, ja, eigentlich, es gibt ganz viele Verheißungen im Alten Testament, wo Gott Israel was zusagt, aber ich bin ja eigentlich nicht wirklich Israelit. Also, so, tatsächlich steht in meinem Pass nicht Israelit drin. Ja? In meinem Pass nicht. Was lesen wir aber? Galater 3,29. Gehört ihr aber zu Christus, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Wenn ihr zu Christus gehört, dann sind die Verheißungen Abrahams gehören euch. 2. Korinther 1,20. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen. Gott zum Lobe. Wer ist ihm? Ihm ist Jesus. Denn auf alle Verheißungen ist in Jesus das Ja. Darum sprechen wir auch durch Jesus das Amen. Gott zum Loben, zum Lobe. In Christus haben wir das Ja auf alle Gottes Verheißungen an sein Volk, AT wie NT. Durch Christus sind alle Verheißungen, die im Alten Testament gesprochen wurden, Verheißungen, die für dich gelten, Verheißungen, die für mich gelten. Und ich möchte euch jetzt 3 wunderbare Beispiele für Verheißungen geben. 3 Verheißungen, die du niemals vergessen solltest. Und die erste Verheißung Gottes an dich ist, steht in 1. Johannes 2,25. Da steht drin, wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat. Das ewige Leben. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann sichert derjenige, der die Welt gemacht hat, der das Universum gemacht hat, der von Anfang an war, der alles in seiner Hand hat, dem niemand gebieten darf und der allem gebietet, der sichert dir zu, du hast ewiges Leben. Das ist ein Versprechen. Wenn du an Jesus Christus glaubst und du stirbst morgen, was ist dann? Dann hast du ewiges Leben. Hast ewiges Leben. 2. Verheißung, Römer 8, 16 und 17. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Gott verheißt dir und verspricht dir, du bist ein Erbe in meinem Reich. Du bist ein Erbe. Was mir gehört, gehört dir in Christus. Das verspricht er dir. Noch eine. Epheser 1,13. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig gewurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Wenn du gläubig bist, dann verspricht Gott dir seinen Heiligen Geist. Das tut er, den nimmt er nicht wieder weg. Du musst nichts besonders Gutes tun, du musst nichts besonders Tolles tun. Er sagt, Herr, wenn du gläubig geworden bist, dann bist du versiegelt mit meinem Heiligen Geist. Und diese Verheißungen, die ich euch jetzt gerade vorgelesen habe, die gelten unabhängig von der Person. Die sagen nicht einfach nur, Susanne, weil du so cool bist, sage ich dir das zu, aber Christian, dir leider nicht. Sondern es gilt für jeden, der an Christus glaubt, sind das Verheißungen, die Gott ihm verspricht, ohne Ausnahme. Und wenn du jetzt hier bist, die sind für dich. Glaubst du das? Du hast ewiges Leben. Du bist ein Erbe Gottes. Und du hast den Heiligen Geist. Wie ist das jetzt? Kommen wir nochmal zu meiner Bibelstelle zurück. Josua 1, 7 bis 9. Gelten diese Verheißungen jetzt für mich? Wir haben gesehen, es gibt unterschiedliche Verheißungen. Es gibt Verheißungen, im Alten Testament, es gibt Verheißungen im Neuen Testament, es gibt Verheißungen für das ganze Volk und es gibt Verheißungen für Einzelpersonen. Wir dürfen jede Verheißung, die für das ganze Volk ist oder an die ganze Gemeinde geht, für uns sofort in Anspruch nehmen, weil wir Teil davon sind. Aber wie ist das mit Verheißungen an Einzelpersonen? Letztendlich ist meine Verheißung eine Verheißung an eine Einzelperson. Eigentlich verheißt Gott Josua. Da steht ja nicht Jesse, da steht erstmal nur Josua. Und Verheißungen an Einzelpersonen können wir nicht immer hundertprozentig sofort für uns als Verheißung nehmen. Ich mache euch zwei Beispiele. Oder erstmal eines. Apostelgeschichte 18, 9 bis 10. Da steht drin: Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das ist eine Verheißung, die Paulus von Gott bekommt in einer speziellen Situation. Es wäre Wahnsinn, wenn wir jetzt lehren würden, dass für alle Christen auf der ganzen Welt immer und jederzeit gilt: Fürchte dich nicht, schweige nicht, das ist gut, sie sollen reden, das ist nicht der Punkt, aber niemand soll dich angreifen, Böses tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Es gibt Christen, die leiden für ihren Glauben. Es gibt Christen, die haben sich entschieden, ich schweige nicht, aber sie erwarten nicht, dass ihnen nichts Böses passiert, sondern sie rechnen das mit ein. Sie stehen, ja, es gibt Märtyrer, sind nicht Märtyrer geworden, weil was schiefgelaufen ist, sondern weil das Gottes Plan für ihr Leben war. Weil sie durch ihren Tod Gott verherrlicht haben. Diese Verheißung ist zunächst nicht für alle Leute, sondern die war einfach nur für Paulus. Es kann sein, dass du in einer schwierigen Situation bist. Du schlägst deine Bibel auf, dieses Wort spricht zu dir. Und du sagst: Oh Herr, danke, ich möchte mich daran halten. Aber es ist kein hundertprozentiges Versprechen aus dem Wort an alle Christen in immer und zu jeder Zeit. Und zwar noch nicht mal für Paulus, weil später hat er nämlich ganz schön gelitten. Also das ging auch nur für diesen Moment. Wie ist das jetzt? Also nochmal auf Josua. Meine Verheißung. Meine Verheißung? Unsere Verheißung? Ist diese Verheißung für mich? Und der Punkt ist, es bedarf der Prüfung. Wie prüfe ich das? Wie ist die Verheißung? Es steht in Josua: Lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinem Weg gelingen und du wirst es recht ausrichten. Und jetzt denk dir mal nach. Wie prüft man eine Verheißung? Man guckt, welche Bibelstellen gibt es noch? Was passt dazu? Ihr habt jetzt alle ganz viel Bibel in eurem Hirn und das heißt, ihr könnt es jetzt so richtig durchflippen und seht einfach mal so. Und dann kommt ihr zu dem Psalm und dann kommt da Psalm 1 und macht ihr Stopp. Und dann lest ihr, was steht im Psalm 1? Und im Psalm 1 steht: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Merkt ihr was? Das ist das Gleiche. Aber während das eine erstmal zu Josua gesprochen ist, ist Psalm 1 etwas, wo drin steht: Wohl dem. Das gilt für jeden. Das gilt für jeden, der sich entscheidet, seinen Zuflucht beim Herrn zu suchen und in seinem Wort. Für denjenigen gilt das. Und jetzt, wo ich diese allgemeingültige Zusage von Gott gefunden habe, darf ich mich darauf stützen? Versteht ihr? Darf ich sagen: Hey, das hat Gott zu mir gesprochen. Auch, ich darf auch Josua nehmen, weil es bestätigt sich in seinem Wort. Ich darf sagen: Ja, danke Herr. Herr, danke, dass du zu mir sagst, und zwar unabhängig meiner Person: Wenn, hier ist die Bedingung, wenn ich mich an dich halte, an dein Wort, dann wird es mir gelingen. Dann kann ich, was immer Gott mit dieser Gemeinde vorhat, wenn ich mich an ihm festhalte und an seinem Wort, dann wird es gelingen. Und wenn es für mich gilt, dann gilt es für dich. Ich weiß nicht, in welcher Situation du heute in deinem Leben bist. Aber meine Frage ist: Ja, wovor hast du Angst? Lass das Buch seines Gesetzes nicht von deinem Mund kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was Gott dir darin geschrieben hat. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Halt dich daran fest. Zweite Verheißung: Sieh, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dich nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr dein Gott ist mit dir in allem, was du tun wirst. Erstens, merkt ihr was? Da sind Scheltworte drin. Da sagt Gott eindeutig: Hör auf rumzujammern. Gönn dir nicht den Luxus des Jammerns. Gönn dir nicht den Luxus des Verzagtseins. Gönn dir nicht den Luxus, ängstlich zu sein. Wer bin ich? Ich bin dein Gott. Sieh, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Das ist noch nicht mal ein, hey, nicht so schlimm, sondern ich habe dir geboten. Hör auf zu jammern. 2. Timotheus 1,7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Philipper 4,6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Es ist für Gott total okay und in Ordnung, dass ich dastehe und dass ich mir echt bewusst mache, hey, Herr, ich wünsche mir, dass ich die Person bin, die du brauchst für diese Gemeinde. Bewahre mich davor, dass ich in Sünde falle, bewahre mich vor Stolz, bewahre mich, dass ich Saul bin. Das ist völlig okay, wenn man sich selbst nicht zu sicher ist. Aber es ist nicht okay, aus Angst vor etwas zurückzuschrecken. Zu sagen, Gott, du möchtest, dass ich das tue, aber ich fürchte, dass ich versagen könnte, deswegen tue ich es nicht. Sei um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ihr merkt, ja, zumindest mal kann man sagen, dass du getrost und unverzagt seist. Das haben wir in 2 anderen Bibelstellen gefunden. Matthäus 28, 18 bis 20, was steht drin? Das müsstet ihr jetzt alle mitsprechen können. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Was steht in der 2. Verheißung? Da steht drin, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Ja, ich bin mit dir in allem, was du tun wirst. Was haben wir im 2. Timotheus und im Philippa gesehen? Ja, Gott gibt dir keinen Geist der Angst. Gott möchte nicht, dass du besorgt bist. Und was sehen wir in Matthäus 28? Gott sagt, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erde. Ich bin bei euch. Gott sagt, ich bin mit dir. Ich kann diese 2. Verheißung für mich nehmen. Ich kann sagen, das hat Gott zu mir gesprochen, weil ich das wiederfinde als allgemeingültige Verheißung. Ich wünsche mir für mich, dass ich das annehme und dass ich mich nicht in Frage stelle, sondern dass ich demütig werde und dass ich mich unter Gott demütige und dass ich sage, Herr, wenn du sagst, dann tue ich. Und ich, wer bin ich, dass ich zweifle? Und ich wünsche mir für euch, was immer ihr heute erlebt, wo immer Gott euch hingestellt hat, dass ihr sagt, ich möchte nicht zweifeln an dir, Herr. Wenn du mir das zutraust, wer bin ich? Ich tue, aber Gott ist es, der tut. Ich gehe, aber Gott ist es, der Dinge passieren lässt. Ich möchte euch aufrufen heute, geh in deine Berufung, geh deinen Weg. Glaube an Gott, glaube an das, was er in sein Wort geschrieben hat. Glaube an die Verheißungen, die da drin stehen und auch an die, die wir noch in den nächsten Wochen anschauen werden. Gott ist größer. Gott ist stärker und nichts und niemand kann seinem Wort widerstehen. Mein Fazit aus Josua ist folgendes. Gottes Versprechen für dich und mich. Erstens, halte dich an mein Wort, dann werde ich dich segnen. Zweitens, sei nicht verzagt und ängstlich. Ich bin mit dir. Wenn du nichts mitnimmst heute, nimm den 3. Satz mit. Gott sagt, ich bin für dich. Herr, ich danke dir für dein Wort. Und ich bitte, dass wir die Schätze erkennen, die du in dein Wort hineingelegt hast. Ich bitte, dass wir die Verheißungen und die Versprechen graben werden, finden werden, dass wir sie als das nehmen werden, was es sind, als dein unumstößliches Wort. Und dass wir heraustreten und nicht mehr in dem Leben, was wir uns zutrauen. Und nicht mehr in dem Leben, was wir sehen können, sondern dass wir Menschen werden, die im Glauben leben und nicht mehr im Schauen. Die gerichtet sind mit ihren Augen auf dein Wort. Die gerichtet sind auf dich. Die nicht auf den Sturm schauen, sondern nur auf dich schauen. Die nicht auf den Fluss schauen, sondern nur auf dich schauen. Die dich sehen und wissen, dass sie sicher sind in deiner Hand und dass niemand und nichts sie aus deiner Hand reißen kann. Herr, ich bitte dich, führe uns in Buße, wo wir zweifeln, wo wir uns Dinge nicht zutrauen, die du für uns geplant hast. Herr, mach uns demütig, dass wir uns in deine Hand ausliefern und sagen, was immer du möchtest, Herr, hier bin ich. Hier bin ich, Herr. Sende mich. Herr, ich segne jeden Einzelnen, der da ist und bitte dich, Herr, führ du diese Berufung, die du ausgesprochen hast, diese alles das, was du in jeden Einzelnen reingelegt hast, Herr, bring du das hervor. Lass uns Menschen werden, die dir nachfolgen und die nur auf dich blicken, Jesus. Amen.